8, Vers 1, einige Worte.
Und Bildad, der Schuchiter, antwortete und sprach. Zwei weiter?
Ja.
Wie lange willst du solches reden und sollen die Worte deines Mundes ungestümer Wind sein?
Merken wir, wie ihr habt nicht geziemen, bitte, was die dem Hiob an den Kopf geworfen haben, für einen, die sein Herz senken wollten. Gilt das Wort, was ihr einem meiner Geringsten, und das ist der wohlgefällige Knecht Gottes, ja, getan habt ihr mir getan. Ihr habt nicht wohl von mir geredet, als sie den Hiob zusammengeschlagen haben. Wie mein Knecht Hiob. Der hat wohl geredet von Gott, auch wenn sie das nicht kapiert haben. Weiter.
Wird Gott das Recht beugen oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so gab er sie ihrer Übertretung preis.
Aha, also dass alle deine Kinder umgekommen sind, ne? Ja, das hätte Gott nicht genehmigt, wenn sie nicht entsprechend gesündigt hätten. Ne? Ist das genau die Rede der ganz Frommen? Genau. Ist nicht großartig.
Wenn du Gott eifrig suchst und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und rechtschaffen bist, ja, dann wird
ja,
er
dann, zu... Ja, zuerst kommst du, musst bei dir in Ordnung, ein braver Mensch sein, ein ganz frommer Mensch, und dann kannst du etwas erwarten von Gott.
Bringen, erst musst du dich in Ordnung bringen.
Ja.
Gott muss das gar nicht machen, nicht?
Ja. Und jetzt kommt...
Die Formulierung ist ja direkt... Ja. Naja... Dann wird er zu deinen Gunsten aufwachen.
Sehr schön.
Und gut. Wohlfahrt geben der Wohnung deiner Gerechtigkeit.
Bist du schon bei 8,8?
Nein.
Vers 8.
Gut, kommt jetzt. Dann befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben.
Also, der baut auf der Überlieferung. Auf der, wie heißt das so schön?
Tradition.
Tradition, ja. Auf der frommen Tradition. Ja. Dann kommt 9, Vers 17 und folgende.
Das ist wieder Hiob. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunden mehrt, ohne Ursache.
Aha, Moment. Stimmt das?
Ja.
Stimmt das? Jetzt ärgern sich die Frommen, war so hier ohne Ursache, war so ohne Ursache. Ha. Ja, jetzt sollten wir die Worte kennen, eben im ganzen Buch hier, was Gott gesprochen hat. Dem Satan gegenüber sagt, du hast mich gereizt, wieder meinen Knecht Hiob, ohne Ursache ihn zu verschlingen. Hat Gott dem Satan gesagt, dem Verkläger der Brüder. Ist also in Ordnung, was Hiob da sagt. Ne? Der bleibt fest. Vollkommen bin ich. Gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Und der lässt durch dick und dünn keinen Faden weg. Ne? Und da können wir davon lernen. Weiter. Nein, ich glaube, das genügt schon. Wo war das?
Das war 9,17.
Ja, gut. 9,21.
Vollkommen bin ich.
Aha, stimmt das?
Halleluja.
Weiter.
Nicht kümmert mich meine Seele.
Aha.
Ich verachte mein Leben.
Aha. Stimmt das wieder? Das eigene? Jawohl.
Es ist eins. Darum sage ich, den Vollkommenen und den Gesetzlosen vernichtet er.
Aha, stimmt's?
Ja.
Hat er denn seinen Sohn, den Vollkommenen, auch zunichte gemacht?
Und den Gesetzlosen auch.
Aber merken wir, wie die ganz Frommen sich ärgern müssen an dem, was er da sagt. Ne?
Wenn ja,
das sind direkt jetzt treffende Beispiele für das Wort. Siehe, ich lege Steine des Anstoßes, wo? Nicht in Babel und nicht in Ägypten und nicht in Ninive, sondern in Zion. Vor die Füße der Frömmsten, legen Steine des Anstoßes und sogar einen Felsen des Ärgernisses vor ihre Nase. Das war Kapitel
9, 22.
Ja. Dann kommt 9, 29.
Ich muss schuldig sein.
Ah, das ist das wunderbare Wort. Hat Hiob erkannt, ich muss schuldig sein, obwohl er von Gott aus unschuldig ist. Vollkommen. Tadellos. Schuldig, ja, warum? Damit seinen törichten Freunden, den Frommen, geholfen werden kann. Dass die ganz Frommen dem Zorn Gottes entfliehen können. Stimmt das in Israel? Waren die ganz Frommen die Pharisäer, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer? Ne? Und die sind dem Zorn Gottes verfallen. Der Zorn bleibt bis ans Ende dieses Zeitalters über ihnen. So steht geschrieben. Weiter, dann kommt, haben wir 9,29 schon, ja?
Ja, das war das.
10,7, immer gucken, wer spricht, ja?
Ja, spricht noch hier. Obwohl du weißt, dass ich nicht schuldig bin, ja, und dass niemand ist, der aus deiner Hand errette,
weiter.
Deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet um und um, und du verschlingst mich.
Was, das hat genau wieder Wort Gottes. Du hast mich gereizt, meinen Knecht Hiob, ohne Ursache zu verschlingen. Darf Hiob also sagen, du verschlingst mich. Genau nach den Worten Gottes. Hiob hat von Gott geziemend geredet und so die Freunde haben ungeziemend geredet. Dann kommt 10,7 war das, gell?
Ja.
11,2.
Da spricht Zophater, der Naamiter. Sollte die Menge der Worte nicht beantwortet werden oder sollte ein Schwätzer Recht behalten?
Also, Hiob war ein Schwätzer geworden. Genau wie die Weisen in Athen und Paulus sagt, was will denn dieser Schwätzer sagen? Ne? Jetzt kommt Kapitel 12, die ersten Verse.
Und Hiob antwortete und sprach: Fürwahr, ihr seid die Leute, und mit euch wird die Weisheit aussterben.
Das ist großartig. Also der hat noch Mutterwitz, ja, ja. Bei allem. Ne? Ja. Dann Kapitel 13, 12, noch weiter in 12. Noch.
Ja, auch ich habe Verstand wie ihr. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Und wer wüsste nicht dergleichen? Ich muss einer sein, der seinem Freunde zum Gespött ist.
Aha, wieder. Ich muss schuldig sein. Gilt alles auf Jesus Christus gelesen als wunderbar. Ja. Kapitel 13, erste Verse.
Vielleicht sollten wir den Vers 4 noch fertig
lesen. Ja, gern, ja.
Ich muss einer sein, der seinem Freunde zum Gespött ist, der zu Gott ruft und er antwortet ihm. Halleluja. Der Gerechte, Vollkommene ist zum Gespött.
Aha, wunderbar.
Am Kreuz.
Steht das bei uns auch?
Ja.
Dass wir, jetzt 13, erste Verse, Kapitel 13.
Ich nehme an, dass noch Hiob spricht. Siehe, das alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr gehört und sich gemerkt. Und so viel ihr wisset, weiß auch ich, ich stehe nicht hinter euch zurück.
Doch Kapitel 16, Vers 9.
Sein Zorn hat mich zerfleischt, sagt Hiob, und verfolgt. Er hat mit seinen Zähnen wider mich geknirscht. Als mein Feind schärft er seine Augen wider mich.
Aha. Bitte, lies nochmal, bitte von Anfang.
Sein Zorn hat mich zerfleischt und verfolgt.
Wissen wir, wenn nicht, dann dürfen wir es zur Kenntnis nehmen. Zorn Gottes ist nicht eine Eigenschaft Gottes, sondern keine geringere Person als Satan. Der Zorn Gottes reizte David, das Volk zu zählen. Steht an einer Stelle. Und in der anderen Chronika steht, Satan reizte David, das Volk zu zählen. Und in Offenbarung 11, 12, wo wir lesen, denn der Zorn ist jetzt gekommen auf die Erde, wird Satan auf die Erde geworfen. Das ist der Zorn Gottes. So wie Jesus Christus die personifizierte Liebe Gottes ist, so ist Satan der personifizierte Zorn Gottes. Also stimmt's? Dein Zorn hat mich zerfleischt. Genau.
Darf ich einen Gedanken dazu sagen?
Ja, gern.
Wir lesen unter anderem Hesekiel, aber ich glaube, Jesaja 54 ist das ganz besonders bestätigend, wie der Zorn Gottes hier vor sich geht, nämlich dass Gott sein Angesicht von Israel abwendet, das heißt dann, oder dass er den Blick von Israel schon wegtut, nur für einen Augenblick. Damit gibt er dem Satan Raum, wie beim Hiob genau.
Ja.
Genau dasselbe Prinzip ist das. Das ist der Zorn Gottes, das heißt, der Satan kriegt jetzt Genehmigung, hier etwas auszuüben. Aber nur so, wie Gott es
genehmigt. Soweit er genehmigt hat.
Das ist die Ausübung des Zorns Gottes.
Ja. Dann kommt... haben wir 16,9 schon?
Das war das.
Das war das. Dann kommt 17,9.
Ich nehme an, dass immer noch Hiob spricht. Doch der Gerechte wird an seinem Wege festhalten und der an Händen reine wird an Stärke zunehmen.
Ah, wieder Hiob, ja. Gut. 21, 27.
Auch Hiob. Siehe, ich kenne eure Gedanken und die Anschläge, womit ihr mir Gewalt antut.
Aha. Also Hiob ist ganz klar, wie die Dinge stehen. Ja.
Weiter?
Ja.
Denn ihr saget, wo ist das Haus des Edlen und wo das Wohngezelt der Gesetzlosen? Habt ihr nicht befragt, die des Weges vorüberziehen, und erkennet ihr ihre Merkmale nicht? Dass der Böse verschont wird am Tage des Verderbens, dass am Tage des der Zornesfluten sie weggeleitet werden.
Genügt. 23, Vers 8.
Hiob spricht: Siehe, gehe ich vorwärts, so ist er nicht da. Und rückwärts, so bemerke ich ihn nicht. Zur Linken, während er wirkt, so schaue ich ihn nicht. Er verhüllt sich zur Rechten und ich sehe ihn nicht.
Was heißt das kurz? Wer ist da der gemeinsame Nenner?
Mein Gott, mein Gott.
Aha. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, nach allen Richtungen sucht er seinen Gott und er ist nicht da. Weder noch. Stimmt das? Ist das nicht wunderbar?
Als Gott, ja.
Wie?
Als Gott ist er nicht da.
Ja, ja.
Oder
ja.
Als Vater war er immer bei ihm.
Ja. Kapitel 24, noch Vers 14 da, 23, Vers 14.
Denn er wird vollenden, was über mich bestimmt ist.
Wunderbares Wort, nicht? Stimmt das für uns auch? Stimmt es für den Herrn Jesus? Kapitel 24, 1.
Noch den Halbsatz.
Ja.
Und dergleichen, dass er nämlich vollenden wird, was über mich bestimmt ist. Und dergleichen ist vieles bei ihm.
Wunderbar. Ja. Jetzt 24.
Welcher
Vers? Vers 1, ganze Reihe Verse.
Ja. Warum sind nicht Zeiten aufgespart von dem Allmächtigen und warum sehen die, welche ihn kennen, seine Tage nicht?
Das heißt, seine Gerichte, ne? Seine gerechten Gerichte.
Sie verrücken die Grenzen, sie rauben die Herde und weiden sie, sie treiben den Esel der Weisen weg, nehmen das Rind der Witwe.
Merken wir, wie er jetzt weiß, was die Gesetzlosen sich leisten, nicht? Und zwar auch fromme, bitte, Wer will sich da überzeugen lassen, soll Jesaja 58 lesen. Dort rühmt Gott mit etwa 7 Versen, was sie alles tun, Wunder und warten auf die Ankunft des Heiligen und weiß was alles, so. Aber mit unbarmherziger Faust schlagt er die Elenden und drei und so weiter und so weiter und bettet euch in Sacktuch und Asche und so weiter, macht noch frommes Zeug vor mir, und das alles ist umso mehr ein Gräuel vor mir, als ihr nach außen noch die sind, ja, die ihr gar nicht seid vor mir. Wo sind wir stecken geblieben?
Also,
weiter in Kapitel 24.
Die Elenden des Landes verkriechen sich allesamt. Siehe, wie Wildesel in der Wüste gehen sie aus an ihr Werk, eifrig nach Beute suchend. Die Steppe liefert ihnen Brot für die Kinder. Auf dem Felde schneiden sie sein Futterkorn ab und...
Halt. Auf dem Felde schneiden sie sein Futterkorn ab. Wer ist der Er, sein Futterkorn? Woher der Gesetzlose? Der Gesetzlose weiter.
Und lesen den Weinberg des Gesetzlosen nach. Nackt übernachten
und
sie.
Lesen den Weinberg des Gesetzlosen nach. Also gerade noch viel. Den Rest dürfen sie noch weiter. Und jetzt.
Nackt übernachten sie, ohne Gewand. Und haben keine Bedeckung in der Kälte. Vom Regenguss des Gebirges werden sie durchnässt, und obdachlos umklammern sie den Felsen.
Bleiben wir hier stehen. Obdachlos umklammern sie den Felsen. Wer ist der Felsen? Ja. Paulus schreibt, wer an der Hure hängt, ist ein Fleisch mit ihr. Wer aber am Herrn hängt, ihn umklammert, ist ein Geist mit ihm. Obdachlos umklammern sie den Felsen. Buchstäblich ja fast nicht möglich, einen Felsen zu umklammern. Weiter.
Sie reißen die Weise von der Brust, und was der Elende anhat, nehmen sie zum Pfande.
Aha.
Nackt gehen sie einher, ohne Gewand, und hungernd tragen sie die Garbe.
Ah, wunderbar, du. Hungernd tragen sie die Garbe. Für den Gesetzlosen. Und?
Zwischen ihren Mauern pressen sie Öl, treten die Kälter und dürsten.
Treten die Kälter und dürsten. Pressen sie Öl, Geist. Nicht? Und alles wird verlangt, nur nicht weder kaufen noch verkaufen, ne? Anders ausgedrückt. Ne? Leisten für die, dass den anderen gut geht, den Gesetzlosen, ne? Ja. Da sind sie gut. Dann kommt.
Wir waren jetzt bis 11.
Bis 12 kann man lesen.
Ja, wollen wir 12 noch lesen? Von der Stadt her ächzen Sterbende.
Ja, genau. Von der Stadt her
ächzen Sterbende, und die Seele des Erschlagenen schreit, und Gott rechnet es nicht als Ungebühr an.
So, jetzt waren die Freunde überzeugt, dass Hiob Gott lästert. Und Gott rechnet all dieses schreckliche, widergöttliche, gesetzlose Gebaren nicht als Ungebühr an. Ja, liebe Geschwister, wie steht's denn da wirklich im Lichte unserer Belehrung?
2. Korinther 5, 19. Gott war in Christo
und versöhnte den Kosmos mit sich selbst, ihnen im ganzen Weltall, alle Geschöpfe, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. So. Und die Liebe rechnet Böses nicht zu. Und Gott rechnet es ihnen nicht als an. Hat Hiob klar gesehen? Wenn ich gestern Abend bezeugen durfte, je länger, je mehr ich da staunend lese im Buche Hiob, umso mehr beneide ich diesen damaligen Menschen um seine Christus- und Gotteserkenntnis.
Da sollten wir auch noch den Vers 13 lesen. Jene gehören zu den Feinden des Lichtes, sie kennen seine Wege nicht und weilen nicht auf seinen Pfaden.
Spricht wer?
Immer noch hier.
Ja. Schön. Dann sind wir soweit. 30, nein, Kapitel 28, da ist die Rede von der Weisheit. Die besitzen wir ja, deshalb können wir das überblättern. Und Kapitel 30, Vers 9 noch.
Und nun bin ich ihr Spottlied geworden. Aha. Und ward ihnen zum Gerede. Sie verabscheuen mich, treten fern von mir weg, und sie verschonen mein Angesicht nicht mit Speichel.
Verschonen mein Angesicht nicht mit Speichel. Stimmt das auf Jesus?
Ja. Weiter?
Ja. Jetzt kommt eine neue Phase unserer Betrachtung. Einige Punkte, wie nun Gott dem Hiob antwortet. Nicht einer hat ja gerade am Anfang gesagt, du kannst schreien, so viel du willst, du wirst keine Antwort bekommen. Also einer wie du. Und jetzt antwortet Gott dem Hiob im Sturm, während der Elihu, der schlimmste Sprecher hier gegen Hiob, noch spricht, kommt eine Stimme vom Himmel, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? So. Und jetzt antwortet Gott dem Hiob und stürmt ihn an mit dem Sturm, den die Freunde Hiobs von Gott aus hätten erleiden müssen. Und deshalb ist Gott gerecht, Eliphas, wenn ihr von mir etwas wollt, dann habt ihr nur Aussicht, wenn Hiob für euch bittet. Denn er, Hiob, hat für euch gelitten. Wenn er für euch bittet, dann muss ich nicht an euch handeln, in meinem Zorn nach eurer Torheit, haben wir gelernt. Und jetzt die paar Punkte. Erstens gibt Gott dem Hiob, das ist in Kapitel 39 dann der Fall. Nein. Das Erste, was Gott ausspricht, Hinweise auf die Sternenwelt. Das ist die erste Sache. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Als alle Morgensterne, das sind Planeten, jauchzten und alle Söhne des Höchsten jubilierten. Und dann das gewaltige Wort. Da habe ich leider die Bibelstelle nicht, aber ich habe sie gleich.
Vielleicht in Vers 6.
Ja, in welchem Kapitel?
38.
Aha.
Ja. In was wurden die Grundfesten der Erden eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt?
Ja, ja. Nein, jetzt
der
kommt
Eckstein.
Kapitel 38, ja, 38, Vers 31.
Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns oder lösen die Fesseln des Orion? Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Kannst du die Gesetze des Himmels, kennst du die Gesetze des Himmels, oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde?
Ihre Herrschaft über die Erde. So. Aha. Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns? Wir lassen mal offen, wie die Sterne hier im Hebräischen heißen und welche gemeint sind. Aber was legt Gott für Handlungen, für Bewegungen, für Dinge in diese Sterngruppen, die er mit Namen nennt? Knüpfst du das Gebinde des Siebengestirns? Knüpft unser Gott gern Bande des Friedens und der Liebe? Ah, das ist da dargestellt. Lösest du die Fesseln des großen Torns, steht da im Hebräischen. Löst Gott gerne Fesseln. Und dann kommt das Weitere. Lösen die Fesseln des großen Torns. Kannst du, achso, und jetzt, führst du, jetzt kommt etwas Wichtiges, die Bilder des Tierkreises herauf zu ihrer Zeit? Oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Aha. Da steht da etwas da von Tierkreisbildern. Das ist die zweite Stelle im Alten Testament schon. Wenn also der Löwe im Osten aufgeht, das ist uns ja Schnuppe, nicht? Ob der aufgeht oder kulminiert oder untergeht, nicht? Ob die Sonne aufgeht oder untergeht, ist das auch Schnuppe.
Nein.
Wann nur darf das Lamm geschlachtet werden? Beim Untergang der Sonne. Und vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, was da alles geschieht. Sonne, Mond und Sterne sind gesetzt zur Herrschaft in jeder Hinsicht über die Erde und ihre Bewohner. Bitte, aber die Sterne, die du sahst, sind Engel. Jeder Stern, der sie alle, Gott, der ich sie alle nenne mit Namen und führe sie heraus zu ihrer Zeit. Alle gezählt, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen, dann hat also jeder Stern am Himmel und jedes Gestirn und jede Gestirnsgruppe von Gott einen Namen und damit eine göttliche Bedeutung. Aha. Und da hat Gott mir seinerzeit Gnade gegeben, schon im Jahre 1930 an, habe kaum begonnen, die Bibel zu lesen. Da kam ich an so eigenartige Stellen da. Ja. Da kamen, da heißt im Buch der Richter eine Stelle, Könige kamen, Kampf zwischen Israel und den Kanaanitern. Könige kamen, sie stritten. Da stritten die so und so zu Kanak, wieder Israel. Im gleichen Atemzug geht es weiter. Vom Himmel her stritten, da stritten die Sterne aus ihren Bahnen wieder Sisera. Bitte, die Sterne sind unschuldig, aber sie sind das Original-Zifferblatt, das Zifferblatt am Original-Chronometer Gottes. Denn Sonne, Mond, der Gang von Sonne, Mond und Sternen bilden den Original-Chronometer, nachdem sich auch die besten Schweizer Chronometer zu richten haben.
So. Die Stelle war Richter 5,20.
Dankeschön, Richter 5,20, ja. Nur, ja, solche Stellen. Da sagt man, ja, die haben sich in die Bibel verirrt, habe ich gelesen, entweder aus Ägypten oder aus der babylonischen Gefangenschaft, ja, wo da die Astrologen zu Hause sind. Nicht? Nein, 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 da habe ich gesagt, so jetzt, so steht im Wort Gottes geschrieben, und so ist es und so stimmt es, bitte. Und dann begann ich, und dann kamen, ging es nicht mehr lang, was ich da alles sehen und verstehen lernen durfte. Was hier sichtbar dargestellt ist am Zifferblatt Gottes, die 12 Sternbilder sind die 12 Daten am Zifferblatt, so. Und die Sonne, Mond und Planeten, die sich darüber bewegen, sind die göttlichen Zeiger. Wir haben maximum 3 Zeiger hier, aber da oben sind mindestens 5 mit Sonne, Mond. Nein, nein, dann sind es ja 9, dann sind es 11, 12 mit Zeiger. Und wo, je nachdem, wie die da stehen, geben Sie an, was für eine Stunde es im Ablauf der Weltgeschichte vor Gott geschlagen hat. Also, Ich sage, unsere Astronomen bewegen sich in sachlich weitgehend mathematischer Weise, befassen sie sich mit den Sternen. Weiter nicht viel. Die Astrologen haben eine Ahnung, dass da mehr ist als nur mathematische Weisheit, sind aber weit daneben, nicht nur weit daneben geraten, sondern üben einen klassischen Missbrauch. Denn es ist ja so, je heiliger und wunderbarer und wertvoller etwas ist in den Augen Gottes, umso mehr wird es in den Schmutz gezogen von der gefallenen Schöpfung. Nehmen wir gerade mal die Liebe. Ne? So. Also, so auch hier. Und nun unser Gotteswort in Bezug auf die göttliche Orientierung, was bedeuten Sonne, Mond und Sterne. Da ist schon auf dem ersten Blatt der Bibel eine siebenfache Zweckbestimmung. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und dann durfte ich, noch als Jüngling im Glauben schon, die Zusammenhänge weitgehend verstehen und erkennen, sodass ich will nur, wenn es heißt, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Alles hat seine bestimmte Zeit. Aha. Unsere Sportleute, die gucken ja nicht den Stundenzeiger an und die Sache, sondern den Zeiger, der am schnellsten geht. Und das ist bei am Chronometer Gottes der Mond. Wo der steht, das ist die genaue Angabe. Da. Er hat den Mond gemacht für die Deckte bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Da haben wir gelernt, die Sonne, Christus, Gott, Sonne und Schild. Sein Angesicht leuchtet immer wieder die Sonne, während der Mond das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, für den Satan. Also, Mond bestimmten Zeiten, und das hebräische Wort heißt Moadim, steht eine der sieben Zweckbestimmungen auf dem ersten Blatt der Bibel, heißt Sonne, Mond und Sterne sind auch Gesetz zur Bestimmung der Moadim, und dann heißt es, ich glaube im dritten Buch Mose, Vers 23, Kapitel 23, spricht zu Israel, das sind meine Moadim, die ihr zu ihren bestimmten Zeiten, zu ihren Moadim halten sollt. Erstens, Passafest, ungesäuerte Brote. Sieben Mondviertel später, sieben Sabbate später, das Fest der Sabbate, später Neuen Testament Golgatha, sieben Wochen später Pfingsten, also Fest der Sabbate. Und das sind meine Feste, ist dann in unserer Bibel übers, das sind meine Feste.
Die Feste Gottes für Israel, es gibt eine Kassette und eine sehr schöne Grafik, wo diese Thematik was wunderbar so dargelegt ist. Ja. Und auch die Sterne auch. Der Plan ist bei mir zu beziehen und die Kassette bei Mandre.
Gut, also, ich bin ja versucht, da weiterzufahren, aber ich spreche hier ab. Es genügt. Unser Gotteswort, was Paulus dem Timotheus sagt, beachte, was ich dir sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen, sei es Astronomie, sei es Sternenwelt. Das ist der erste Punkt hier. So, wo habe ich mein Notizblatt? Zweitens, Kapitel 39.
Moment, darf ich noch eine kleine Ergänzung zu diesem Vers, über den du zuletzt sprachst? Ich lese nochmal im Hiob 38, 33. Sagt Gott zu Hiob: Kennst du die Gesetze des Himmels? Oder bestimmst du seine, nämlich des Himmels, Herrschaft über die Erde?
Ja.
Da als Ergänzung, was Daniel zu dem König Nebukadnezar sagt, im Danielbuch 4,26, sagt er zu ihm, dass man gesagt hat, den Wurzelstock des Baumes zu lassen. Dein Königtum wird dir wieder werden, sobald du erkannt und haben wirst, dass die Himmel herrschen.
Da sind jetzt die Sterne, sind nur die Zeiger, die sind unschuldig an dem, was geschieht. Nicht? Wenn ich da drauf gucke, da sind die Zeiger unschuldig, wie viel Zeit das ist. Aber sie sagen mir, wie viel Zeit es ist. Und jetzt sehr wichtig, damit schließe ich den ersten Punkt hier. Ein prächtiger, gottesfürchtiger Astronom in Zürich hat einen Vortrag gehalten. Und der sagt dann so: Meine Damen und Herren, Ihre Uhren am Handgelenk sind nichts anderes als der Sternhimmel im Handgelenk. Nicht? Denn der Mond, 12-mal, während die Sonne einmal herumgeht in einem Jahr, geht der Mond 12-mal herum, also 12-mal schneller als die Sonne. Und sagen wir, heute sei Vollmond an dem Punkt unter den Fixsternen. Der nächste Vollmond ist gerade ein Zwölftel weiter. Und der nächste wieder ein Zwölftel. Also Gott macht durch die Stellung des Mondes, teilt er den Umkreis in 12 Teile ein. Nicht? So, also der hat also einen feinen Vergleich gemacht. Da, nicht? Der Sternhimmel am Handgelenk, so. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Der Sternhimmel, und Gott hat das alles um des Menschen willen gemacht, so, von der Erde aus, wie die Dinge sich darstellen. Sternwelt ist Zifferblatt. Stelle ich die Frage, gehen die Zeiger auf unserem Zifferblatt einfach von sich aus so ringsherum? Oder ist im Unsichtbaren hinter dem Zifferblatt ein Uhrwerkgefüge, das der Anlass ist, wie die Zeiger stehen? Und die Zeiger stehen nur so, wie sie von der unsichtbaren Seite des Uhrwerkgefüges her getrieben werden. Mit einem Wort stimmt Zeigerstellung und das Unsichtbare miteinander genau überein. Ne? Antwort, ganz genau, das heißt, am sichtbaren Zifferblatt Gottes, am Sternhimmel, ist nur dargestellt, was in der unsichtbaren Welt unter den Geistern, den Göttern und den Fürstentümern und Gewalten alles geht. Ein großes Zeichen am Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und 12 Sterne da. Ne? Das Weib mit der Sonne, das sind die 144.000, die 12 Sterne sind die 12 Stämme. Ne? Das Weib ist Israel, mit der Sonne bekleidet, heißt in der Gerechtigkeit Christi erfunden, und den Mond unter ihren Füßen. Der Gott des Friedens wird den Satan in Kurzen unter eure Füße legen. Ne? So stimmen die Dinge gewaltig überein. Damit habe ich das jetzt geschlossen, ganz gewaltig. Und zweitens, jetzt Hiob 39, Vers 19. Oh nein, 39. Da ist das Wort. Zählst du die Monde, die sie erfüllen?
Das ist da nicht. Vers 2. Also, 39, Vers 2.
Ja.
Zählst du die Monde, die sie erfüllen, und weißt du die Zeit ihres Gebärens?
Aha. Was hören wir da? Entschuldigt, liebe Schwestern. Wie steht's denn da mit der sogenannten Monatsregel? Warum sagt man Monatsregel? Was haben wir gelesen? Zählst du die Monde, die sie erfüllen, und?
Und weißt du die Zeit ihres Gebärens?
Aha. Das geht durch die ganze Schöpfung, hier auf der Erde. Herrschaft über die Erde. Mensch, Tier, Pflanze, alles. Je nach Stellung des Mondes zur Sonne. Ja. Und nach der Zahl, wie viele Monde ist dann von der Zeugung bis zu der Geburt ein Mensch im Mutterleib? Genau 10 biblische Monde, 280 Tage. Das sind 10 mal 28 Tage. Ja. Genau. Zählst du die Monde, die sie erfüllen, was die Schwangerschaft, auch bei Tieren? Da gibt es Fischsorten, die begatten sich nur bei Vollmond. Nicht? Oder habt ihr auch schon gehört, dass in psychiatrischen Kliniken, auch gewöhnlichen Krankenhäusern, die Ärzte merken, wenn Vollmond herrscht, dass da irgendeine besondere Unruhe da ist. Und so weiter und so weiter.
Bei Tieren ist das so.
Genau, ja. Danke. Also, liebe Geschwister, ist unsere Bibel Gottes Wort? Fehlt da nicht eines, was überhaupt existiert? Fehlt da ein? Gar kein. Alles ist beantwortet. Das ist der zweite Punkt. Zählst du die Monde, die wir führen? Drittens, ja, da wird in Hiob 39, Vers 19, PS beschrieben.
Gibst du dem Rosse Stärke?
Pferdestärke, PS. Ja, also, das lesen wir mal schnell. Und dann, es lohnt sich da schnell anzusehen, wegen Offenbarung, was ist, glaube ich, 6, das weiße Pferd und dann das rote Pferd, gell?
6, 1 und 2.
Ja, gut, ja, ja.
Also, jetzt 39.
Recht laut vorlesen.
Gibst du dem Rosse Stärke, bekleidest du seinen Hals mit der wallenden Mähne, machst du es aufspringen gleich der Heuschrecke? Sein prächtiges Schnauben ist Schrecken. Es scharrt in der Ebene und freut sich der Kraft, zieht aus den Waffen entgegen.
Aha. Was heißt das? Zieht aus den Waffen entgegen. Also was ist PS? Krieg, Pferd. Wenn ein Pferd erscheint, ist die ganze Bibel ohne, zuerst, dann behält es als immer Krieg. Besonders dann, wenn ein Pferd erscheint und genannt und beschrieben wird, und dann erst der Reiter, der es zügelt, der darauf sitzt, bedeutet das immer Krieg.
Weiter. Das Pferd wird gerüstet zum Krieg.
Weiter.
Es, also das Pferd, lacht der Furcht und erschreckt nicht und kehrt vor dem Schwerte nicht um. Auf ihm klirrt der Köcher, der blitzende Speer und Wurfspieß. Mit Ungestüm und Zorn schlürft es den Boden und lässt ihn nicht halten. Wenn die Posaune ertönt, beim Schall der Posaune ruft es Hui, und aus der Ferne wittert es die Schlacht, den Donnerruf der Heerführer und das Feldgeschrei.
Und das Feldgeschrei. Was bedeutet also Pferd? Können wir uns darauf verlassen durch die ganze Bibel. Und deshalb durfte Israel keine Pferde haben vorerst. Nicht? Aber Salomo hatte dann Pferde wieder. Nicht? Nur, das war das PS. Nicht? Und wenn wir da von überall wieder in den Propheten von Pferden lesen, dann denken wir heute, wie ja alles abgekürzt wird in der Niederschrift mit drei Buchstaben, alles abgekürzt, nicht? PS heißt ja Pferdestärke. Ne? Also, die Pferde, und interessant, dass die moderne Kriegführung und Maschinerie der ganzen modernen Technik, ne? Alles mit PS misst, ne? Pferdestärke. Ja, gut. Dann kommt, jetzt wird es gewaltiger. Jetzt kommt in Kapitel 40, Vers 10, ein Vieh.
Der Behemoth.
Behemoth, ja. Behema heißt Vieh auf Deutsch. Und Behemoth ist die Mehrzahl.
Die Elberfelder meinen in der Anmerkung das Nilpferd, aber das wird es wohl nicht sein.
Ja. Da beschreibt der Geist Gottes, dann sagt man, der nimmt das Nilpferd als Modell, aber er beschreibt nicht das Modell, sondern das Wesen, für das das Tier nur Modell ist. Nicht? Also, ich wiederhole hier, wenn ich meinem Auftraggeber, Architekt, die Pläne unterbreite für seine Villa, der mir sagt, ja, Herr Muhl, die Pläne schön, ich danke Ihnen für die Arbeit, aber ich kann mir nichts vorstellen. Ne? Dann sage ich, wissen Sie was, ich mache Ihnen ein Modell, damit es billiger ist, als Pappdeckel mache ich ein Modell von Ihrer Villa. Jetzt steht das Modell da, jetzt sage ich Ihnen, das ist jetzt Ihre Villa. Stimmt's? Stimmt? Nein, das ist nur Pappdeckel. Ist ja blöd, was ist. Ich lüge den ja großartig an. Ne? Der muss ja nicht hier einziehen. Ja, ne? Das ist nur das Modell. Aber ich zeige immer aufs Modell und so deutet der Heilige Geist immer auf nur Modelle, die nie an das herankommen, um was jetzt beschrieben wird. Aber jetzt sieht er die Formen. Das ist jetzt eher... Das Ganze sind Ihre 10.000 Quadratmeter Eigentum, dabei ist das Modell nicht mal ein Quadratmeter. Ne? Merken wir. Und so geht es weiter. Eingangstür, Schmiedeisen, eigene Hauseingangstür und was ist da alles erzählt, der Gemüsegarten und so, also, ist alles nur Pappdeckel. Ne? Also, so, der Behemoth, das kann so ein Krokodil oder irgend sowas sein. Ne? Aber, bitte.
Der Beweis steckt ja schon in dem Vers drin. Siehe doch den Behemoth, den ich dir gemacht habe.
Aha, okay, sehr gut. Jawohl. Und jetzt, das ist Kapitel noch schnell, da muss ich selber noch aufschlagen.
40,10. Ja, also Gott hat ja bestimmt nicht dem Hiob das Nilpferd geschaffen.
Ja, und jetzt was... Was hier nun an göttlicher Weisheit verborgen ist, geht aus Vers 14 hervor. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Da steht im Hebräischen, so viel können wir Hebräisch, er ist der Reshit der Wege Gottes. Aha. Warum kennen wir das hebräische Wort? Wie heißt der erste Satz in unserer Bibel? Bereshit bara. Im Anfang schuf Gott. Und jetzt heißt von diesem Fieder, heißt er, der Tipp, um den es geht, ist der Anfang, jetzt Achtung, der Wege Gottes. Wie heißt der Weg Gottes in Einzahl?
Jesus.
Der heißt Jesus Christus. Und der hier gemeint ist, ist der, den Gott geschaffen hat, als erstes, herrlichstes Geschöpf. So.
Man lese Hesekiel 28, 1-2.
König von Tyrus, so. Genau. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Und dann wird er weiter beschrieben. Und wenn wir noch Vers 25 lesen, oder nehmen wir noch 24 und 25. Auf Erden ist keiner ihm gleich, ihm, der geschaffen ist ohne Furcht.
Es war jetzt 41, 24, 25.
Der geschaffen ist ohne Furcht. Aha. Liebe Geschwister, lange Jahrzehnte konnte ich nicht begreifen, wie kann ein Geschöpf Gottes während Zeitaltern, äonenlang, sich als Maximalfeind Gottes und Jesu Christi betätigen, und je mehr er zerreißen und frechen und vernichten und zur Sünde verleiten kann, umbringen, verschlingen kann, umso mehr freut er sich. Wie ist das möglich? Während Äonen, während Zeitalter. Hier habe ich eine Teilantwort. Dieses, nur zum Glück, nur dieses eine Wesen hat Gott so geschaffen, das kann sich nicht fürchten. Wie steht's aber? mit Gottesfurcht? Ist das eine Wohltat? Das Wohlgefallen Jesu Christi in Bezug auf die sieben Stücke des Heiligen Geistes, Geist des Herrn, der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sein Wohlgefallen ist am Geiste der Furcht des Herrn. Das ist Jesus Christus. Genau das Gegenstück. Nun hat Gott sich erlaubt, ein Herrlichkeitswesen als erstes Geschöpf zu schaffen, mit einer einmaligen negativen Ladung. Der kann sich nicht fürchten, liebe Geschwister, wäre es uns auch nicht am liebsten. Wir könnten gar keine Furcht, wir könnten uns nur freuen und fröhlich sein alle Zeit. Ne? Ja, so dumm sind wir auch, ne? So töricht. Ne? Und da hat Gott gesagt, gut, ich stelle das mal an einem dar, und zwar ganz maximal. So. Kann sich nicht fürchten. David hingegen, der sagt, glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet. Du David, bist ganz sicher. Glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet. Antwort, wieder bei David in einem Psalm. An dem Tage, da ich mich fürchte, ist der Herr meine Zuflucht. Bin ich dann glückselig? Ja. Aha. Geschaffen ist ohne Furcht. Jetzt geht es aber noch weiter. Nachsatz. Und dann die Stelle lesen.
Alles Hohe sieht er an. Er ist König über alle wilden Tiere.
Da haben die Elberfelder glatt versagt. Aber in ihrer Ehrlichkeit, Fußnote E, oder wie heißt es? Das müssen wir aufschlagen.
Ja, das ist die Anmerkung zu Kapitel 8, 28, 8.
Ah, da muss man das noch nachschlagen zuerst.
Die wilden Tiere I. Die Söhne des Stolzes.
Aha. Das heißt also, alle Söhne des Stolzes sieht er an. Er ist König, nicht über alle wilden Tiere, sondern auch wieder über alle Söhne des Stolzes. Ja, bitte. Und Stolz ist ja bekanntlich gleich Überhebung des Herzens, Überheblichkeit. So. Jetzt hat aber noch einen, jetzt kommt noch der Leviathan, Kapitel 40, Vers 20.
Ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel und senkst du seine Zunge in die Angelschnur? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und seinen Kinnbacken mit einem Ringe durchbohren? Wird er viel Flehens an dich richten oder dir sanfte Worte geben? Wird er einen Bund mit dir machen, dass du ihn zum ewigen Knechte nehmest? Wirst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn anbinden für deine Mädchen? Werden die Fischergenossen ihn verhandeln,
ja,
ihn verteilen unter Kaufleute?
Ja, jetzt habe ich da eine Bemerkung. Das ist eine andere Kapiteleinteilung, habe ich da bemerkt. Das stimmt dann nicht überein. Jetzt.
Es gibt im Psalm 148, Vers 7, den Ausspruch, lobet Jehova von der Erde her, ihr Wasserungeheuer.
Aha.
Und alle Tiefen.
Ja. Ja. Lies da noch weiter. Ihr lobt den Herrn. Oder nochmal.
Lobet Jehova von der Erde her,
ja,
ihr Wasserungeheuer und alle Tiefen.
Mhm. Ah ja, der Leviathan ist ein Wasserungeheuer.
Ja, und der Behemoth auch.
Ja, der Behemoth auch, ja. Also.
Aha. Das ist also ein Indiz darauf, dass ein.
Ich suche da noch einen Vers, aber den habe ich jetzt gerade nicht. Jetzt schließen wir mit folgenden, indem wir folgende Worte noch lesen. Ja, Kapitel 31. Vers 35 an, sehr schön. Hier auf 31. Ja. Von Vers 35 an.
Oh, dass ich einen hätte, der auf mich hörte.
Also Hiob, jetzt.
Hier ist meine Unterschrift, Doppelpunkt. Der Allmächtige antworte mir. Und die Klageschrift, welche mein Gegner geschrieben, würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen? Sie mir umbinden als Krone? Ich würde ihm kundtun die Zahl meiner Schritte, würde ihm nahen wie ein Fürst. Wenn mein Acker über mich schreit und seine Furchen allesamt weinen, wenn ich seinen Ertrag ohne Zahlung verzehrt habe und die Seele seiner Besitzer aushauchen ließ, so mögen Dornen statt Weizen und Unkraut statt Gerste hervorkommen. Die Worte Hiobs sind zu Ende.
Was in diesen Worten liegt? Oh, dass ich einen hätte, der mich hörte. Ein wichtiges Wort hierzu. Was lesen wir im Psalm 22? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie des Tages und du hörst nicht. Nein, so, nein, das habe ich schon falsch gesagt. Ich schreie des Tages und mir wird keine Ruhe. Ich rufe des Nachts und du antwortest nicht. Steht da. Du antwortest nicht. Aber ein paar Verse später, Psalm 22, lesen, aber du hast das Rufen des Elenden gehört. Und dass einer auf mich hörte, hat Gott auf ihn gehört, aber er hat ihm nicht geantwortet. Ist das für uns auch wichtig zu wissen? Wenn wir schreien, schreien, und wir bekommen keine Antwort, nichts Positives. Aber was dürfen wir auf alle Fälle wissen? Gehört hat er. Gehört. Und was er gehört hat, wird er dann erhören und Antwort geben, wenn er maximale Antwort geben kann. So lange wartet er dann immer.
Gott hört nicht nur, er sieht auch.
Er sieht alles, sehr gut, ja. Und denn, war noch bis in unser Herz hinein. Ne?
Denn nicht verachtet hat er, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er.
Hört, danke dir. Dann geht's hier weiter. Der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir. Und die Klageschrift, welche meine Gegner geschrieben. Wie hieß denn die Klageschrift?
Du bist ein Sünder.
Ja, gegen
der Freunde. Hier. Der Freunde.
Gegen, ja.
Du also, musst gesündigt
ja,
haben.
So, ja. Und dann, ja, jetzt auf Christus.
Wir haben ein Gesetz.
Ja, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, aber die Klageschrift?
Der König der Juden.
Ja. Jesus von Nazareth, König der Juden. So. Geschrieben, Hebräisti, Helleniste, Roma ist er. Ausgerechnet in drei Sprachen der Wissenschaft. Griechisch, Lateinisch, Roma ist die Lateinisch, Hebraiste. Zum Beispiel botanisch, die Birke heißt Betula alba. Betula ist Hebräisch und heißt Jungfrau, weil sie schon weiß ist. Nicht? Und alba heißt weiß, nicht? Ist Lateinisch. Also nur als Beispiel, wunderbar. Die Gegner, was macht er jetzt da hier mit der Klageschrift, die seine Gegner geschrieben haben? Würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen? Was hat Jesus auf seiner Schulter getragen? Das Kreuz. Sie mir umbinden als Krone, was für eine Krone?
Die Dornenkrone.
Die Dornenkrone, denn der Dornbusch ist das Bild für Israel, das Widerspenstige, Zackige. Deshalb Dornenkrone, zur Sünde Israels gemacht, mir umbinden als Krone. Ich würde ihm kundtun die Zahl meiner Schritte, ja, dem Herrn. Kann Jesus jeden Schritt verantworten vor dem Vater, den er gemacht hat? Die Zahl meiner Schritte würde ihm nahen wie ein Fürst. Darf er das? Der Fürst der Fürsten. Würde ihm nahen wie ein Fürst. Wenn mein Acker über mich schreit und seine Furchen allesamt weinen, was versteht denn Jesus unter dem Begriff Acker? Der Acker aber ist der Kosmos, ganze Weltall. Und seine Furchen weinen, so über mich schreit. Und ich das alles, wie man so sagen, genehmigt habe, gestattet habe, ohne Bezahlung. Hat er einen Kaufpreis irgendwo ausgehändigt? Und zwar nicht nur nach links, dem Satan, um uns vom Satan und den Tod loszukaufen, der Verdammnis, sondern den gleichen teuren Preis hat er den heiligen Engeln ausgehändigt, die das Gesetz angeordnet haben und uns ihnen gegenüber losgekauft. So steht geschrieben in Galater 4. Müssen wir vielleicht noch aufschlagen, damit wir noch gesehen haben. Losgekauft vom Gesetz.
Galater 4, Vers 4.
Wie?
Galater 4, Vers 4.
Oh, schön. Nicht mal das kann ich behalten. Ja? Wie hat Bruder Knoch hier übersetzt? Galater 4, Vers 4.
Als aber die Zeit der Erfüllung kam, schickte Gott aus seinen Sohn. Ich glaube aber nicht, dass du die Stelle meinst.
Nein, nein.
Du meinst wahrscheinlich in 3,13, Christus erkauft uns aus dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns.
Ja, ja, jetzt geht es aber noch weiter. Du, jetzt geht es gerade noch weiter. Jetzt.
Ja.
Nein, gerade weiterlesen. Ja.
4, Vers 4 weiterlesen. Geworden aus einem Weibe, geworden unter Gesetz, auf dass er die unter Gesetz erkaufe, auf dass wir den Sohnesstand erhielten.
Also, dass er die unter Gesetz loskaufe vom Gesetz. Ne? Also, Golgatha bedeutet gleichzeitig vollständigen Loskauf von der unter das Gesetz geknechtet sein. Nee, also sowohl links dem Satan gegenüber vollständig befreit und von den heiligen Engeln mit ihrem Gesetz gegenüber auch vollständig frei. Das ist die Freiheit in Christo, zu der Gott uns frei gemacht hat. Soweit.